Ja, wie wir uns erinnern, ist der zweite Teil im Jesaja-Buch, beginnt mit einem Ruf zum Trost. Tröstet mein Volk. Und dann übernimmt Gott selber diese Aufgabe, dass er sein Volk tröstet, dass er selber sie in die Wahrheit reinführt, des Trostes für das Volk Gottes. So haben wir begonnen mit Kapitel 40 und werden jetzt auch die letzten Verse noch in dem Kapitel lesen. Dann danach beginnen wir mit Kapitel 41. Die ersten 13 Verse werden wir da gemeinsam betrachten. Ja, kannst du es anmachen. Und dass dieser Trost im Ewigen begründet ist. Das hatten wir gemeinsam gelesen, dass Gott herrlich ist, dass er mächtig ist. Und gerade der Vergleich des Menschen dazu, wie ein Tröpfchen am Eimer, sind die Nationen, sind die Völker. Und wir werden heute folgende Themen gemeinsam betrachten, dass in Kapitel 41 Israels Erlösung nimmt Gott als ein Beweis seine Existenz, seine Macht und seines Handelns. Auch das soll das Volk trösten. Und wir bekommen in diesem Abschnitt den ersten Hinweis auf den medapersischen König, den Kyros. Das wird einfach unterschiedlich geschrieben, deswegen sollen wir uns nicht wundern, in unseren Bibeln kann es auch unterschiedliche Schreibweisen geben. Und hier in diesem Abschnitt wird ja auch die Nichtigkeit des Götzendienstes nochmal auch schon mit Worten beschreiben, die Unsinnigkeit auch an einem Werkstück, das Menschenhände gemacht haben, festzuhalten oder darauf zu vertrauen. Aber wir brauchen den Abschluss von Kapitel 40, damit wir hier auch in diese weitere Beweisführung Gottes auch mit einsteigen können. Und so haben wir das noch gemeinsam gelesen, dass der Ruf Gottes, und dazu gehört auch, so tröstet er sein Volk, ist, dass sie ihre Augen aufheben in die Höhe. Wer hat es geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Hier geht es um die Himmelskörper, hier geht es um das Weltall, um die für uns Menschen, muss ich schon sagen, unzählige Sterne, weil wir die nicht wirklich zählen können. Und es geht um die Größe Gottes und um das Herz des Menschen, das bei dem Blick, bei der anderen Sichtweise auch auf Probleme seines Lebens doch Mut fasst. Und wir haben diese Beispiele. Wir werden immer wieder darauf kommen, Geschwister. Das ist einmal Hiob, hat sein Leben wieder anders gesehen, seine Probleme anders gesehen, als Gott ihm mit in die Schöpfung hineinnimmt, dass er da einen Einblick bekommt. So ging Asaf das, der hat im Psalm 73 gesagt, solange ich das Leben verstehen wollte, nur von dem, was in meinem Leben geschieht, bei anderen Menschen geschieht, und dann auch Vergleiche zu Menschen ziehe, war ich fast gestrauchelt, war ich fast gefallen. Aber als ich das von der Ewigkeit her gesehen habe, dann ist mein Glaube wieder gefangen, er ist wieder gefestigt. Heute wird der Abschnitt uns dazu rufen, in Gottes Beweis, in dem zu erleben, als Gottes Kinder, dass Gottes Wort in der Prophetie sich erfüllt. Er hat es vorher gesagt, als es noch nicht war, und es ist so eingetroffen. Und hier ist noch immer die Schöpfung. Sie sollen ihre Augen aufheben und sehen. Er führt ihr Heer vollzählig aus. Das geht um die Himmelskörper, um die für uns, wie gesagt, nochmal unzählige Sterne, weil wir gar nicht in der Lage sind, als Menschen die zu zählen. Das ist eine Aufnahme, was wir hier sehen, von einer Galaxie. Das heißt, das, was wir auch bei klarem Himmel sehen, mit bloßem Auge, wir kennen das als Milchstraße. So nennt man diese Sammlung an Sternen, die durch ihre Vielzahl den Bereich so erhellen, dass es so milchig aussieht, so neblig ein bisschen. Das heißt, deswegen nennen wir das so, aber das, was alles wir so sehen mit einem Auge, das ist unsere Galaxie. Unser Sonnensystem, unser nächster Stern ist ja die Sonne, die gehört zu dieser Milchstraßengalaxie. Und auch hier muss der Mensch sagen, wir wissen es gar nicht, wenn wir jetzt mal darüber wissenschaftliche Angaben lesen, da werden wir merken, auch da sind die Zahlen von Sternen unterschiedlich angegeben. Man sagt, es ist eine große Galaxie, unsere Galaxie. Wir haben zwischen 100 Milliarden und 300 Milliarden Sterne in unserer Milchstraßengalaxie. Solche Galaxien gibt es noch wieder 100 Milliarden. Was man entdeckt, das weiß man aber nicht. Und deswegen sind diese Worte hier ganz bewusst von Gott gewählt, dass er sie alle vollzählig immer herausführt. Ob ein Stern da gerade zusammenfällt oder explodiert oder sich ausdehnt, oder das ist alles für Gott bewusst. Er führt dieses Heer vollständig aus. Und das ist für den Propheten Jesaja wichtig. Es hat Gott ihm ans Herz gelegt, dass diese Worte zu den Trostworten gehören, damit man als Mensch weiß und ein größeres Vertrauen hat zu dem Schöpfer, der sowas Großartiges macht. Er ruft sie alle mit Namen, haben wir in diesem Vers gelesen. Noch eine ganz große Besonderheit. Diese für uns Menschen unzählige Ansammlung, Anzahl von Sternen, alle mit Namen zu rufen, das kann der Mensch nicht. Heute wird in der Astronomie nur Zahlen gegeben. Man gibt in Buchstaben und eine Zahl dahinter. So werden Sterne markiert, weil wir Menschen überhaupt nicht Möglichkeit haben, so viele Namen zu erdenken und danach zu behalten, zuzuordnen. Also alle für uns bekannte Sterne, die jetzt in unserem Lichtblick sind, die werden noch einige mit Namen genannt, und diese sind auch das, was wir hier jetzt haben vor uns, diese drei Sternbilder. Ich weiß nicht, ob es hier zu sehen ist. Das sind Sternbilder, die sind in der Bibel erwähnt. Die haben in der Bibel diesen Namen schon, wie wir sie auch heute kennen. Und das ist einmal, was wir als der große Wagen und kleine Wagen oder großer Bär und kleiner Bär kennen. Das ist so, was fast jeder Mensch kennt. Oder es ist eine Hilfe, wenn man es kennt, denn dadurch weiß man immer, wo der Norden ist. Das ist der Polarstern, der zeigt zum Nordpol. Und wenn man ihn sieht, wenn es so klar ist, da weiß man immer die Himmelsrichtungen. Das ist, was Gott gerade so in dem Gespräch mit Hiob sagte: Der den großen Bären gemacht hat, Hiob 9,9 sind diese Namen erwähnt, den Orion und die sieben Gestirne und die Kammer des Südens. Also die sieben Gestirne, das sind eine Sammlung von Sternen, die auch mit bloßem Auge zu sehen sind. Und die sind voneinander sehr weit entfernt. Das sind Sonnensysteme. Aber für uns sind die, als ob alle in einem Bereich. Und das hat in viele Namen. Sieben Gestirn heißt das hier. Oder die Glückshähne, die Plejaden. Man hat viele Namen für diese Ansammlung an Sternen. Und hier einmal noch, was bei Hiob ist, die Kammer des Südens. Das nennt man das Kreuz des Südens. Das habe ich noch niemals gesehen. Das kann der Jörg Regier jetzt sehen, weil das sieht man nur in der südlichen Teil unserer Erdkugel. Wenn man da lebt, hinter dem Äquator, dann sieht man dieses Sternbild. Sonst ist das für uns niemals sichtbar. Wir sehen immer nur ein Teil von der Himmelssphäre, die jetzt sozusagen die nördliche Sicht ergibt. Auch im Psalm 147 erwähnt David das und sagt, als in Besonderheit Gottes, dass er alle Sterne mit Namen ruft. Und hier müssen wir einfach sagen, das ist unbegreiflich für uns, dass das so ist. Und was bedeutet das für uns, dass Gott doch auch uns kennt? Und jeden Menschen, ich habe dich bei dem Namen gerufen, für Gott ganz wichtig. Namen bedeuten viel. Namen lassen uns persönlich werden. Wir verstehen und merken, ja auch den anderen nehmen wir wahr mit seinem Namen, mit seiner Persönlichkeit. Gott kennt die Namen. Und so kennt er auch unseren Namen, unsere persönliche Geschichte. Hier soll auf den Einwand von dem Volk Israel, ist er hier eingegangen und fragt das Volk dann auch und sagt ihnen: Warum sprichst du, Jakob? Und redest du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Weißt du es nicht? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist sein Verstand. Das war die Schlussfolgerung auf diese Größe Gottes und der Trost für das Volk. Sie sollen nicht sagen: Mein Weg ist dem Herrn nicht bekannt. Er weiß es nicht, wie es mir geht. Denn der Eindruck kann uns entstehen, in schweren Lebenssituationen kann das unser Eindruck sein. Und diese Zeiten kennt wahrscheinlich fast jeder Christ. Und umso mehr ist es wichtig, dass wir mitgehen mit Gott. Wenn er uns ruft und sagt, dann komm mal mit, ich führe dich in eine andere Sichtweise. Heb deine Augen auf und glaube, dass ich das alles weiß, ich das alles sehe, es bleibt mir nichts verborgen. Dem Asaf hat das geholfen, dem Hiob hat das geholfen. Und wir Christen bekommen Trost, wenn wir die Sicht wechseln, wenn wir mit Gott mitgehen und uns dahin stellen, wo er sagt, hier kann ich dein Herz öffnen, hier kann ich dein Auge öffnen. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 41. Und es beginnt mit dem Vers: Wendet euch schweigend zu mir, ihr Inseln, und die Völkerschaften mögen neue Kraft gewinnen. Sie mögen herannahen, dann mögen sie reden. Lasst uns miteinander vor Gericht treten. Wir merken die Überschrift. Es hat etwas mit Gottes Beweisen zu tun, weil das, was Gott hier sagt, er sagt hier in diesem Vers, ruft die Inseln zu, das heißt die ganze Völkerwelt, das sind die Kontinente dieser Welt gemeint, und er ruft auch sein Volk dazu und sagt, jetzt müssen wir miteinander was klären. Wir müssen miteinander reden. Und warnt sie aber auch, sie sollen nicht unbedacht reden. Sie sollen erstmal so nah an Gott herantreten und dann anfangen zu reden und zu antworten. Erst nahe genug an Gott zu kommen. Also hier ist das so, wie als ob doch eine Überlegung wichtig ist, um den Glauben an Gott zu verstehen, um den Glauben an Gott zu festigen. Und wir werden uns mit dem Text auch weiter beschäftigen. Ich wollte kurz darauf eingehen, auf die Frage, ob man das beweisen kann, dass es Gott gibt. Es gibt den Begriff, wie Gottes Beweise. Und das bewegt ja die christliche Welt sehr lange und vor der christlichen Zeit noch die Gelehrten des Judentums. Und immer wieder bewegt das immer wieder neu. Es ist jetzt auch noch vor kurzem ein Buch wieder herausgegeben worden mit dem Titel Der letzte Gottesbeweis. Und dann schreibt natürlich ein Gegner der Gotteswahn als Gegenargument. Also kann man das beweisen, dass es Gott gibt? Was sind unsere Erfahrungen? Hat jemand da so sich vielleicht mehr hereingelesen, mehr damit sich beschäftigt? Und Gottesbeweise, darunter versteht man eine mit Hilfe der Vernunft die Existenz, das Sein Gottes zu belegen. Ja, Heinrich.
Ich habe vor Weihnachten eine Radionachricht gehört. Ich habe sie nicht von Anfang ganz erwischt. Aber die Frage war von einem König an seine Hofbeamte. Er hat ihnen drei Fragen gestellt. Wenn sie die in drei Tagen nicht würden beantworten, dann kämen sie ums Leben. Und dann sagt der eine, wollen doch mal den Hirte fragen. Gott hat sich ihnen doch offenbart, als Jesus geboren wurde. Wollen mal den Hirten fragen. Und dann kam der Hirte zu dem König und dann sagte er, zeig mir Gott, sagt der König zu dem Hirte. Sagt der Hirte, komm raus. Es war ein heller Tag. Jetzt sagt er, guck mal nach der Sonne. Der konnte nur einen Augenblick gucken, dann liefen ihm die Tränen. Dann sagt er, Gott ist noch größer. Aha, der König sagt, der Hirte, der weiß was. Dann war die zweite Frage, was war vor Gott? Wir wollen doch alle wissen, von wo kommt Gott. Wer war vor Gott? Dann sagt der Hirte zu dem König, was steht vor der Eins? Das wusste der König auch nicht. Wir zählen alle von Eins und weiter. Aber was war vor Eins? Vor Eins war Gott. Und die dritte Frage war an dem Hirte, was tut Gott jetzt? Dann sagt er, da müssen wir uns mit unseren Kleidern auswechseln. Dann hat der König seine Kleider ausgezogen, hat der Hirte die angezogen, Ding hat sich auf seinem Thron hingesetzt, den Stab genommen. Sagt er, Gott tut jetzt die Kleine erhöhen und die Hohe erniedrigen.
Ja, so, wir, glaube ich, würden da alle mit einstimmen, dass wir so vom Glauben her als gläubige Menschen können wir hier sehr gut mitgehen. Ja, bei solchen Gedankengängen. Wenn jetzt aber jemand ungläubig ist, ich glaube, der würde sich ärgern. Und würde auch vielleicht sogar beleidigt sein, dass man so, das so hinstellt. Weil so ist das in der ganzen Geschichte gewesen. Immer wieder haben Menschen ja auch die Gottesbeweise hervorgebracht und die anderen haben die versucht zu widerlegen. Ich glaube, eins von den jetzigen, was jetzt so in, Johann, kannst du das wiedergeben von dem Einstein? Oder ich versuche es, wenn ich da was vertausche, dann korrigierst du das. Ja, wir saßen mal mit Johann zusammen, haben das mal gelesen gemeinsam. Es war eine Erzählung aus der Zeit, als der Albert Einstein Student war, als er noch nicht Professor war, sondern selber studiert hat, dass im Unterrichtssaal ein gläubiger junger Mann war, der sich zum Glauben bekannte und der Professor das mit aller Deutlichkeit ihm ja demütigen und blamieren wollte, und dann hat er ihm einfach immer weiter logische Fragen gestellt, dem gläubigen Student, und hat ihm gefragt, ob Gott der Ursprung von allem Sein, alles was ist, ob Gott der Ursprung ist. Ja, sagt er, ohne Gott gibt es nichts. Also Gott ist der Ursprung von allem. Hat er bejaht. So, dann musst du auch zugeben, dass das Böse von Gott kommt. Weil es kommt ja alles von ihm. Ohne ihn gibt es ja nichts. Und dann wusste der auch nicht, das zu widerlegen, hat er gesagt, also, und wenn von ihm was Böses ausgeht, dann ist er auch böse. So, das sind diese logischen Gedanken, wie man dann so aufeinander zugeht. Und als es dann scheinbar jetzt so aussah, dass er schon triumphierte, da ist wohl der Albert Einstein, hat sich gemeldet und gefragt, ob er dem Professor auch eine Frage stellen darf. Und der hat dann das bejaht, bewilligt. Und dann hat er ihm gefragt, ob er das glaubt, dass und so auch annimmt, dass es an sich keine Finsternis gibt, dass die Finsternis nur eine Abwesenheit von Licht ist. Ja, hat er gesagt, das stimmt. Es gibt keine Finsternis an sich. Es ist nur, wenn kein Licht ist, dann ist Finsternis. Dann ist es auch nicht zwingend notwendig, wo Böses ist, dass Gott der Ursprung ist, sondern er ist nur nicht da. Wo Gott nicht ist, da ist Böses. Und somit, dann ist er nicht zwingend ein Ursprung des Bösen, sondern er ist so, seine Abwesenheit schafft Böses, oder dann entsteht Böses. Nicht vom Schaffen, nicht vom Ursprung, sondern vom Ergebnis, dass er nicht da ist. Ja, das sind so viele Möglichkeiten, da auch sich zu vertiefen. Aber ich glaube doch, von dem, was Gott darüber selber sagt, haben wir wie was Zweifaches. Wir haben hier in diesem Abschnitt einen Ruf durch einen Gottesbeweis, der noch kommen wird, durch diesen Kyros, dass die Menschen glauben. Aber wir merken auch, was die ungläubigen Menschen damit machen. Sie sagen jetzt einfach, das hat nicht Jesaja geschrieben. Und das ist dann die ganze Erklärung. Das gläubige Herz aber, das erfreut sich an der erfüllten Prophetie. Und das ist, denke ich, der große Unterschied. Deswegen sehen wir in allen diesen logischen Beweisen immer noch, dass eine ohne der Offenbarung Gottes glaubt ein Mensch nicht. Und das ist 1. Korinther 2,14. Der natürliche Mensch versteht, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und doch sind diese Zeugnisse, wo Gott, so wie hier, den Menschen ruft und sagt, jetzt komm und denke nach, sehr wertvoll. Die sollen wir nicht als wertlos bezeichnen, denn Gott braucht die selber und die sind auch sehr wertvoll. Denn gerade glaube ich, da wird das gläubige Herz gestärkt und der ungläubige Mensch kann gläubig werden. Und in Verse 8 und 9, da erwartet Gott nach diesem seinem Beweis, dass sein Volk dadurch zum Trost kommt, Halt bekommt. Und er sagt hier, du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkommenschaft Abrahams, meines Freundes, du, den ich von den Enden der Erde ergriffen und von ihren fernsten Gegend her gerufen habe und zu dem ich sprach, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Gott erhofft sich von seinem Volk, dass sie durch diese Annäherung, durch diese sichtbare Handlungen Gottes, durch diese Gottesbeweise gestärkt werden in ihrem Herzen. Ich will nur damit sagen, wir sollen uns nicht wundern, wenn unsere überzeugenden Argumente Menschen nicht überführen, denn der Glaube braucht beides. Es ist einmal vernunftmäßig, aber es braucht eine Offenbarung Gottes, ein Wunder, ein Wirken von Gottes Heiligen Geist, damit der Mensch glauben kann. Gerade das, was Gott hier tut, was er hier redet, und er wird hier das Beispiel von Kyros vorbringen als eine geschichtliche Wahrheit, die Jesaja ausspricht, als sie noch nicht mal erfüllt war. Es sind ja noch über 100 Jahre dahin, bis das kommt, wovon er hier spricht. Aber das haben viele Gläubige schon lange verstanden und der Blaise Pascal, ein Mathematiker, ein Gelehrter, der ein kindliches Glaubenszeugnis hinterlassen hat, der hat mal Folgendes gesagt. Er sprach das so, als ob Gott so redete zu ihm und ihm sagte, du würdest mich nicht suchen, wenn du mich nicht schon gefunden hättest. Merken wir diesen Widerspruch an sich. Der Mensch sucht Gott, soll Gott suchen und doch kann er ohne Gott ihn nicht suchen. Er braucht Gott dazu. Um Gott zu suchen, braucht der Mensch Gott. Der kann ihm ohne ihn gar nicht suchen. Du würdest mich nicht suchen, hättest du mich nicht schon gefunden. Und so sind die Gotteszeugnisse für die Gläubige eine große Beweiskraft, was wir immer wieder hören, erleben, Gebetserhörungen, Zeugnisse der Heiligen Schrift und das, was, wie Gott argumentiert mit Hiob oder hier in dem Propheten Jesaja. Und Jesus hat der Vernunft des Menschen auch nicht wenig Achtung gegeben, zumindest in der Verantwortung. Er hat bei einer Gelegenheit gesagt, wer klug genug ist, das Wetter zu verstehen und das Wetter zu beobachten und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, der soll nicht sagen, er kann die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Also der Mensch ist klug genug, Verantwortung zu übernehmen für diese sichtbare Gottesbeweise. Die Völker sollten kommen und Folgendes bei Gott erfahren und lernen. Und er fragt die Menschen, als er so sagt, kommt, hört zu, ich will euch Folgendes fragen. Wer hat von Anfang her den erweckt, dem Gerechtigkeit auf Schritt und Tritt begegnet? Er gab Nationen vor ihm hin und ließ ihn Könige unterjochen, machte sie wie Staub vor seinem Schwert, wie fortgetriebene Stoppeln vor seinem Bogen. Er verfolgte sie, zog hin in Frieden einen Weg, den er mit seinen Füßen nie gegangen war. Wer hat es gewirkt und getan? Der die Geschlechter ruft von Anfang an, ich, der Herr, bin der Erste und ich bin der Letzte. Bei den Letzten bin ich derselbe. Das ist hier, können wir annehmen, der erste Hinweis auf diesen persischen, medapersischen König, den Kyros, der noch ja gar nicht da ist, der erstmal nach 130 Jahren erstmal kommen wird. Und er fragt sie und sagt, wer konnte das machen? Wer konnte ihm auf seinen Thron setzen? Wer hat ihm die Erfolge gegeben? Und die Geschichte sagt das wirklich, obwohl hier der Name noch gar nicht genannt ist, handelt es hier aber um den König. Denn diese Kyros-Lieder, wo dieser König immer wieder erwähnt wird, die werden uns so begleiten bis Kapitel 48. Er sagt, er hat ihn erweckt, er hat ihn an die Macht gebracht und er hat ihm auch Erfolge gegeben. So sagt die Geschichte auch, dass es eigentlich nicht üblich war, dass jemand in so kurzer Zeit so viel militärischen, wirtschaftlichen, geografischen, ökonomischen Erfolg hatte wie der Kyros. Er war ja der König, der dann im Jahre 538 die den Gefangenen in Babylon den Freibrief gab, dass sie zurück nach Israel gehen können, dass sie die Stadt aufbauen, dass sie die Mauern aufsetzen, die Tore einsetzen. Der war von Gott erweckt und erwählt. Und das nimmt er hier als den Beweis dafür, seine Größe, und sagt, das bewirke ich einfach. Wenn ich das vorhabe, dann tue ich das. Und das ist hier jetzt ein geschichtlicher Gottesbeweis. Und deswegen ist das für uns auch von großer Bedeutung und von großer Stärkung im Glauben, dass wir sagen können, so wirkt Gott. Weiter in den Versen 5 und 6 beschreibt er einiges noch aus den Einzelheiten, wie dieser Kyros, dieser König, einfach die ganze Völker der Zeit aufmischt und keiner kann ihm widersetzen, so wie das hier in diesem Abschnitt ist. Er geht einen Weg, er macht einen großen Weg, den er noch nie gegangen ist, bis zum Mittelmeer, kommt zurück und keiner stellt sich ihm entgegen. Alle unterjochen, Völker lassen sich unterjochen. Sie versuchen noch, Bündnisse zu schließen. Das ist so in Verse 5 und 6 erwähnt. Und dann Vers 7 wird noch einmal über den Götzendienst was gesagt, dass die Völker der Zeit, die ja Götzenanbeter sind, die versuchen dann, wenn das mit dem Bündnis nicht geht, dann versuchen sie eben durch die Schaffung von Götzen sich Hilfe zu schaffen gegen diesen König, den Gott einsetzt. Aber er sagt, es ist alles nichtig. Einer half dem anderen und sprach zu seinem Bruder, sei mutig. Und der Künstler ermutige den Schmelzer, der mit dem Hammer glättet, ermutigte den, der auf dem Amboss schlägt, und sprach von der Lötung, sie ist gut, und befestigte sie mit einem Nagel, damit sie nicht wankt. So spottet er, kann man sagen, über die Götzen, die da helfen sollen, die aber nicht helfen können, weil sie gegen den lebendigen, ewigen Gott nichts ausrichten können. Und so haben wir gelesen in diesen Versen, dass der Trost in dem Ewigen begründet ist. Er ruft die Völker und Israel zu diesem Beweis, dass er das ist, der das macht. Es war nicht normal, wie das geschah, dass der Kyros einfach sein Volk ziehen lässt, dass er in der ganzen Gegend von Babel bis zum Mittelmeer die Vollmacht hat und seinem Volk Schutz gewährt, nach Hause zu gehen unter dem königlichen Schutz, und dass er diesen König erweckt hat für diese Aufgabe. Wir haben hier den ersten Hinweis auf Kyros, das wird sich noch wiederholen, damit man diesen Gottesbeweis, und so merkt man auch, wie das heute noch widerwillig in der ungläubigen Welt aufgenommen wird und wie man sich dagegen auflehnt und sagt, das kann Jesaja nicht gewusst haben. Und das ist der Unterschied. Das gläubige Herz freut sich, weil der Heilige Geist uns daran bestätigt, Gott tut Wunder, für ihn sind Geheimnisse keine Geheimnisse. Zukunft ist Gegenwart und Vergangenheit ist Gegenwart. Er ist immer der Seiende. Die Nichtigkeit der Götzen, die wird hier nochmal kurz erwähnt. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Dieser Abschnitt schließt mit diesem Trostwort, mit diesem Ruf an das gläubige Herz, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ich habe dir gezeigt, ich lenke die Weltgeschichte. Die Heere des Himmels lenke ich, die unzählige Sterne, denen gebe ich den Namen. Und ich bin Gott, ich bin groß genug, dir zu helfen, auch in deinen täglichen Sorgen, in deinen täglichen Problemen, in deine persönliche Situation. Wir wollen mit diesem Trost auch abschließen und wissen, Gott hilft. Gott ist da, für ihn sind die Dinge wirklich alle möglich. Und wenn Gottes Wille noch immer nicht auf dieser Erde geschieht, dann liegt das nicht, weil er nicht genug Kraft hat, sondern da ist ein göttliches Geheimnis dahinter, dass wir nur im Vertrauen sagen können, dein Wille geschehe, aber du hast alle Macht, das zu tun. Wir wollen ihm dafür anbeten, ihn danken. Lass uns dazu aufstehen, ich werde noch beten. Danke, unser Vater im Himmel, dass du dich so offenbarst, seit langem schon, und dass wir Menschen immer wieder es neu brauchen, dass wir über unser Leben hinausgeführt werden in die Gotteserfahrung der Weltgeschichte, in die Schöpfung, die viel älter ist wie alle Menschen, in deine ewige Waltung und deine ewige Schöpfung. Und danke, dass du auch heute jeden Menschen kennst, jeden Menschen mit Namen rufst und für jeden Menschen dein Leben gegeben hast. Vergebe uns, wo wir nicht genug vertrauen, wo wir das anzweifeln oder die Sorge uns den Blick verdunkeln. Wir wollen dir vertrauen, wir wollen dir folgen, wir wollen dir danken und uns gebrauchen lassen. Amen.